Das ist ein Krieg. Wirklich, das ist jetzt quasi ein Content-Krieg, der ausgebrochen ist, wo es einfach nur noch darum geht, wer ist denn jetzt wirklich der Absender? Wie echt ist das denn jetzt wirklich?
Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
Hallo und herzlich willkommen zum Flurfunk-Podcast. Heute in einer ganz besonderen Situation. Das ist nicht meine eigene Technik, sondern ich bin im Studio von Tag 24 mit Robert Kuhne und einem Techniker. Hi. Wir haben uns neulich zum Hintergrundgespräch getroffen und Robert hat jede Menge spannende Sachen erzählt von seiner jüngsten Reise in Silicon Valley. Und darüber haben wir besprochen, machen wir einfach mal einen Podcast, so wie wir das schon mal gemacht haben. Ich habe nachgeguckt, das ist 6 Jahre her, Robert. 2019 waren wir bei dir im Büro, der Lukas Görlach damals, den ich hiermit grüße, weil ich weiß, dass er es hört. Und ich und haben mit dir über die Boulevard-Entwicklung Boulevard, über Tag 24 und eben auch deine jüngste Reise damals gesprochen. So, und weißt du, was wir damals als erstes gefragt haben, war, wie ist denn deine morgendliche Nachrichtennutzung? Weißt du noch, was er geantwortet hat und ist sie noch gleich?
Keine Ahnung.
Du hast gesagt damals, du machst als erstes Google Analytics auf und guckst, wie Tag 24 performt.
Gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr, echt? Was guckst du denn morgens als erstes?
Also, Peter, schön, dass wir uns mal wieder so offiziell sehen. Inoffiziell tun wir das ja auch, aber auch nicht so häufig in den letzten Jahren. Wir haben uns 2019 halt zu dem Podcast getroffen und jetzt vor kurzem einfach mal wieder. Zu den Morgenroutinen, also Google Analytics ist tot. Das nutze ich überhaupt nicht mehr. Also das ist für mich keine Relevanz mehr. Wir haben ein System selbst gebaut in unserem eigenen System, wo die Nutzerzahl richtig gut abgebildet wird, auch je nach Trafficquelle und so weiter, wo ich dann immer reingucke. Aber es hat sich ja so viel verändert seitdem in den letzten 6 Jahren. Das ist ja unfassbar.
Ja, unfassbar, genau, 6 Jahre. Wir haben dich damals auch gefragt, wie lange es Print noch gibt. Da haben wir auch so, da hast du auch
gesagt. Was habe ich geantwortet?
Weiß ich nicht genau. Also nächstes Jahr auf jeden Fall noch, hast du, glaube ich, geantwortet. Und ob es das in 10 Jahren noch gibt, weiß ich nicht. Mhm. Ist die Prognose, hat sich wahrscheinlich nicht verändert, oder?
Also ich habe 2014 die Chefredaktion der Morgenpost hier in Sachsen übernommen und hatte damals zu meiner Antrittsrede gesagt, so, also ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich denke mal, 5 Jahre werden wir noch jetzt richtig gut miteinander existieren. Jetzt sind wir nur im Jahr 11 und haben rein bei der Morgenpost eines der besten Ergebnisse ever. Also der Morgenpost geht sehr gut, das kann man sagen. Natürlich sinken die Auflagen, aber die Frage ist die Wirtschaftlichkeit. Also das Verhältnis zwischen Copypreis, Anzeigeneinnahmen ist sehr gesund und natürlich die Kosten, die du hast durch Mitarbeiter, Druck und so weiter. Und ich würde sagen, das geht jetzt noch mal eine Weile. Also ich bin da eigentlich ganz, ganz, ganz guter Dinge.
Vielleicht kriegen wir es ja hin, nächstes Mal nicht wieder 6 Jahre vergehen zu lassen. Ja. Aber tatsächlich ist es wirklich drastisch, was in der Zeit passiert ist. Damals war auch gerade die Übernahme der Dumont-Blätter in Berlin durch die Familie Friedrich, die dann den Berliner Verlag quasi aufgebaut haben, so als Ziel Ostdeutsche Stimme. Die haben jetzt gerade angekündigt, für die Hauptstädte in den ostdeutschen Bundesländern eine eigene Zeitung zu machen, also unter anderem die Dresdner Zeitung. Blickst du da mit Furcht drauf?
Furcht? Nein. Also der Herr Friedrich ist ja eine ziemlich interessante Person, der in den letzten Monaten, ja vielleicht auch Jahren, ziemlich die Medienwelt durcheinander bringt und diesen etwas konservativen Blick, auch ostdeutschen Blick auf Ostdeutschland halt auch ein bisschen shaped und im Fokus hat. Und ich finde das eine interessante Zielgruppe, die jetzt, also er greift jetzt an. Er hat jetzt gesagt, er macht das in jeder Stadt. In Dresden ist er wohl drauf und dran, hat die GmbH jetzt wohl auch gegründet, hat sein Büro bezogen, will loslegen, muss er natürlich alles selbst erzählen, aber er war auch mit Weider, wo ich auch aufgetreten bin. Und hat dort ja auch mit dem Chefredakteur der Freien Presse sich eine Diskussion geliefert, mit dem Herrn Kleditsch. Also ich finde das interessant und ich bin jemand, der Veränderung sehr mag. Also ich mag es schon, wenn Dinge ein bisschen wackeln und sich neu verschieben. Was ich natürlich mit Sorge sehe, ist, wenn man nach Amerika guckt, und da haben wir ja einen eigenen Blick drauf, weil wir ja da auch ein eigenes Portal haben mit tag24.com, wie sich Wahrheiten verschieben und wie sich die Deutung der aktuellen Ereignisse je nach politischem Frame halt anders darstellen, je nach Medium. Und das ist in den USA natürlich extrem, bis hin zu, es wird gelogen, muss man einfach so sagen. Es werden einfach Demonstrationen links radikalisiert oder einfach in ein Lager gestellt, wo sie nicht hingehören. Also in erster Linie von der politischen Administration. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass wir in Deutschland so einen Zeitverzug von 5-6 Jahren auch in diese Richtung hineinwabern und dass Medien da auch, wissen wir ja, können auch unrühmliche Rollen spielen. Und ich hoffe, dass sich dieses Friedrich-Projekt in eine Richtung entwickelt, die eben sozusagen die konservativen ostdeutschen Leser wirklich abholt und eben, dass man sich da nicht verläuft in irgendwelchen Wahrheiten, die man denkt zu glauben, dass sie wahr sind. Ne? Wie zum Beispiel die Aussage, es reicht jetzt, dass eben westdeutsche Chefredakteure hier uns die Meinung diktieren in Ostdeutschland. Und dann guckt man hin und sieht eben, der Herr Kledisch ist Ostdeutscher, ich bin Ostdeutscher. Jan Hollister von der Thüringer Allgemeine ist Ostdeutscher und die Liste ist endlos, wo eben wirklich Ostdeutsche dann doch angeblich die Meinung machen. Also es ist gar nicht so westdeutsch. Nur kann man dann wieder weiter rumgehen und sagen, ja, aber ihr gehört zu Matzak, Thüringer Allgemeine gehört zu Funke, die Freie Presse gehört zu Schaub, ne, Ulm. Ne? Also alles Wessis besitzen das und greifen da durch. Aber so einfach ist der Journalismus nicht. Also das bedeutet ja nicht, dass wenn jemand irgendwie dich sozusagen ownt, dass du dann auch wirklich die Meinung singst. Ne? Das ist ja, so sind wir Journalisten ja nicht. Das wissen ja, dass du weißt das, ich weiß das, aber ich kriege keinen Anruf von der Politik und sage, schreib das und so. Ja? Also und das ist eben so dieses Meinungsbild, was viele Leser dann sozusagen von anderen alternativen Medien präsentiert kriegen, dass die ja die Meinungsmacher sind, die von oben herab, von der Politik oder von anderen Besitzern sozusagen, dass das Bild vorgegeben kriegen, was man zeichnen soll und muss im Inhalt des Mediums. Und so ist es ja nicht. Ne? Aber das ist eben, vor 3 Wochen, Hoss und Hopf Podcast, das ist, da ging es um Medien und wie die aufgebaut sind. Hör dir das an und du weißt, wie einfach es ist sozusagen, oder wie einfach der geneigte Hörer auf der Straße denkt, dass Medien funktionieren. Und das ist ein kritisches Bild und da werde ich auch nicht müde, dagegen zu arbeiten und zu sagen, also Leute, wir funktionieren nicht so, das ist Unsinn.
Wir geben dem Friedrich-Projekt mal eine Chance, habe ich rausgehört. Ne? Ich bin tatsächlich auch super gespannt, was da kommt,
total. Ob
das relevant wird. Wir sind aber schon mit dem Thema mit Wahrheiten, Glaubwürdigkeiten. Ich will aber vorher noch tatsächlich, du hast es schon erwähnt, ihr habt seit 2020 einen Office in New York, in den USA.
Ja.
Frage ich erstmal danach, warum, wieso, weshalb, das habe ich damals im Flurfunk auch gar nicht berichtet, weil der halt auch manchmal so Phasen hat, wo der nicht so nachrichtengetrieben ist.
Ja.
Was ist der Sinn dahinter?
Also 2019, als wir uns getroffen hatten, kam ich gerade aus China zurück und hatte gesehen dort, dass gerade China sich in eine Richtung entwickelt, die Weltmacht zu übernehmen. Jetzt 6 Jahre später wissen wir, es hat geklappt. Ich bin jetzt in 2 Monaten wieder da. Also wieder in Shenzhen und gucke mir das erneut an. Also alles natürlich mit dem Medien- und Wirtschaftsfokus. Also wie können Medien und Wirtschaft so zusammenspielen, dass daraus ein demokratisches Projekt wird. Und eben, da hat China noch einige Probleme damit, aber die Richtung ist interessant. So, und die Entscheidung für die USA kam dann aus einem wirtschaftlichen Aspekt heraus. Also erstmal damals war die USA nicht so, wie sie heute ist. Ne? Ich meine, Trump war damals im Amt, aber Biden stand kurz bevor, also es waren seine letzten Tage. Biden hat dann gewonnen, wenige Wochen später, sodass also quasi dieser ganze Hokuspokus, Trumps erste Amtszeit war vorbei und Amerika war wieder auf dem Weg, sich zu erholen und hatte auch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, ne? Vielleicht auch durch Trump damals schon. Und es war deutlich, dass man bei den Werbeumsätzen in Deutschland keine weitere sozusagen Erweiterung sehen kann, also dass man da nicht so viel einnehmen kann, aber in den USA schon. Und da hast du dann solche Werte wie eben in Deutschland kriegst du pro Klick im Highest Level so 10 Cent und in den USA 3 Dollar. Solche Deals gibt's und das ist bis heute definitiv so, weil die einfach viel weniger Medien haben als wir. Also viel weniger Werbeplatz und der Werbeplatz viel teurer ist und viel effizienter ausgenutzt wird von Werbefirmen und Medium selbst. Und in dem Zug haben wir entschieden, oder habe ich mir dann gedacht, ein eigenes Portal in den USA, das wäre super geil, aber erstmal auch nur aus dem Aspekt heraus, wir haben ja ohnehin schon sehr viele internationale Stoffe bei tag24.de, die können wir einfach übersetzen und in den USA anbieten und mal gucken, was passiert. Haben wir dann gemacht, haben dann von hier aus mit dem quasi in Deutschland baseden Englisch, also in American Natives begonnen sozusagen das Projekt hochzufahren. Und haben sie schon sehr schnell gemerkt, dieser Content, den wir hier in Deutschland, in Europa produzieren, funktioniert in den USA überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Zeilen nicht, der Inhalt nicht, gar nichts. Und dann war der zweite Step, dass wir gesagt haben, wir, also nach 2 Jahren, also 2022 dann, also auch nach Corona, wir setzen das Ganze nochmal neu auf mit einer Chefin dann dort vor Ort, Lena Crotticelli, ist jetzt dort Vice Presidentin von Tag24 USA News Inc., so heißen wir dort. Also dort heißen wir übrigens Tag24 News, also du musst das News dort mit dem Namen haben, das ist ganz wichtig. Und haben dann ein Büro im World Trade Center, 85. Stock bezogen, also im echten World Trade Center, mit Blick bis zum Central Park und sind dort jetzt 10 Leute, die aber auch, wir haben noch Team in Florida und auch in anderen Regionen, in Nashville sitzt auch einer, bespielen sozusagen national die USA mit Fokus auf New York City. Also wir wollten eigentlich genauso starten wie in Tag24, überall, Austin, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles. Aber die USA ist zu groß für das gleiche Projekt wie in Deutschland. Die sind einfach durch die Time Zones, durch einfach auch Mentalitäten, riesig verschiedene Mentalitäten. Also du hast Ostküste, Westküste, das ist unzusammenbringbar. Das sind ganz verschiedene Menschenschläge. Haben wir dann dort gestartet und jetzt haben wir mittlerweile rund 2 Millionen Leser im Monat da. Das ist für US-Verhältnisse gar nicht so schlecht. Und sind dort unter den Top 25 Affiliate-Publishern. Die Werbeindustrie funktioniert dort anders. Ne? Du gehst ja nicht direkt zu den Werbefirmen hin, sondern du gehst zu Agenturen. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Und haben jetzt den zweiten oder dritten Monat, jetzt erst nach 5 Jahren, Peter, ne? Nach 5 Jahren, die ersten Monate im Break-Even.
Gibt es eine wirtschaftliche Rückkopplung nach Deutschland? Also gibt es Werbepartner, die in beiden Ländern oder so? Sowas gibt es nicht.
Überhaupt nicht.
Komplett eigenes Projekt.
Komplett eigen. Und ich dachte aber, das wäre anders.
Ja, ach so, okay, das war der Ursprungsgedanke, weil, also jetzt nicht böse gemeint oder so, aber wenn man von außen drauf guckt, könnte man denken, interessantes Experiment, aber wo ist die Verbindung? Und ich, ne, also ihr seid ein deutschlandweites Projekt mit Tag24, damals 2019, als wir gesprochen haben, wart ihr noch im Aufbau, im Ausbau? Beantworte erstmal die Frage, also wirtschaftlich läuft es unabhängig, weil die zweite Frage, die dann ankommt, ist, wie geht es in dem Projekt in Deutschland? Aber
also das sind zwei verschiedene Gesellschaften, die wirtschaftlich unabhängig laufen, die sozusagen selbst versteuert werden. Also das Tag24 USA ist in Delaware angemeldet als offizielle Firma, als Incorporation. Und die muss alleine laufen. Die kann natürlich jetzt von uns, von der Muttergesellschaft, immer noch Zuschüsse kriegen und das tut sie natürlich. Bis jetzt eben das, was jetzt gerade eintritt, passiert, dass eben der Break-Even, also der Jahresschnitt dann ausgeglichen ist und dann muss das Ding selbstständig stehen. Aber für mich ist es halt wichtig, solche, ich nenne es mal Wetten im Markt zu haben, die dann irgendwann aufgehen. Irgendwann, dazu gehören auch so andere Sachen wie eben Trash-Course als quasi Video und TV-Projekt oder Sag's weiter als Stadtmagazin-Projekt, die dann später mal sozusagen wegfallende Sachen ersetzen könnten. Also wenn die Morgenpost-Print mal wirklich wegfallen würde, dann hättest du halt eben Sachen, die im digitalen Bereich aufgehen. Also wir sind eben mehr als nur tag24.de als Hauptplattform, sondern haben wir natürlich ganz viele Side-Projekte, die auch so eine Größe erreichen können, auch wirtschaftlich, dass sie die Verluste oder das Wegfallen anderer Segmente ausgleichen können.
Und gibt es aber einen inhaltlichen Austausch mit New York oder so gut wie gar nicht?
Also inhaltlich gibt es den Austausch natürlich. Also wir sind aber dran, das zu verbessern. Also nach der ersten Depression, dass wir erkannt haben, dass deutsche Texte dort nicht so besonders funktionieren, haben wir dann erkannt, wie sie denn doch funktionieren, also wie die Tonalität sein muss, wie, ich meine, die Wahrheit ist ja, dass wir in Deutschland einen Artikel aus Amerika schreiben, dann kommt der meistens 2 Tage später bei uns erst in Deutschland an. Dann kannst du den ja nicht 4 Tage später zurück nach Amerika schicken. Das heißt also, die Originalität eines Artikels, eines internationalen, ist ja meist so, dass sie dann doch aus Amerika kommen, die Stoffe. Und das ist eigentlich eher so der Punkt, dass wir jetzt mit Amerika so eher Trends setzen. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Deal mit Nordot, das ist eine japanische Medienkonzern, der unseren US-Content einkauft, um ihn in Japan auszuspielen. Das heißt also, es gibt jetzt Tag24 in Japan bei Newspix, das ist ein großer Aggregator da, wo wir laufen und das nicht mal unerfolgreich, also ganz erfolgreich. Und dafür auch Geld kriegen von den Japanern wiederum. Und die wollen aber US-Content, die wollen keinen deutschen Content. Aber die haben sich sehr mit uns beschäftigt, das hat ein Jahr gedauert, weil wir Deutsche sind, die sozusagen eine andere Glaubwürdigkeit haben und in USA Content machen, sind wir das erste amerikanische Medium, was die Japaner aufnehmen, überhaupt in ihrem Portfolio, weil die haben gegen amerikanische Medien was. Aber wie gesagt, mit dem deutschen Hintergrund, das ist der interessante Mix. Und da haben wir so ein bisschen unsere Lücke gefunden, weil die Amerikaner haben mega Angst vor russischem Content, also vor russischem Einfluss. Aber gegen Deutsch haben sie gar nichts. Sie haben auch nichts gegen Matthias Döpfner und Politico und Business Insider und Morning Brew, alles Deutsch mittlerweile. Da reiht sich Tag 24 dann in eine gute Liste halt ein, wo jetzt mehrere deutsche Unternehmen in den US-Markt kommen. Eindringen will ich gar nicht sagen, aber dort eben mit unseren Standards arbeiten. Und die sind schon ganz anders. Und jetzt erst recht in Zeiten von Breitbart, Fox News und Newsmax, die ja richtig eine Agenda haben, eine politische Agenda.
So, jetzt sind wir schon in den USA und ich will ja unbedingt mit dir über Silicon Valley und deine Erfahrung mit KI reden. Aber ich muss doch die einfach aus Berufsethos. Ich muss die fragen, wie geht's denn Tag 24 nach der Übernahme der DV durch die Mazda-Gruppe?
Oh, also wir sind ja Übernahme erprobt. Ne? Also in der Zeit, wo wir miteinander gesprochen haben, gehörten wir, glaube ich, noch zu Gruner und Jahr. Dann kam Bertelsmann selbst als großer Konzern. Dann wurden wir so ein bisschen Richtung RTL geschoben, ne? Weil das ja so, die haben aber mit uns nichts richtig anfangen können. Dann waren wir bei Bertelsmann Invest am Ende, also quasi wie so eine Invest
ausgelagert,
ja. Mit, also für uns kaum Betreuung. Und dann kam im April 2024 Mazak und hat die DDV Mediengruppe gekauft. Aber in erster Linie natürlich, weil sie sehr daran interessiert waren, die Sächsische Zeitung in ihren Redaktionsnetzwerk Deutschland zu integrieren, was ja dann auch wirklich wahrscheinlich ganz gut geklappt hat. Und wir waren natürlich als Tag 24 so ein Beifang. Ne? Also meine Thomas Düffert als Vorstand, der kennt Tag 24, ich kenne ihn auch seit 10 Jahren und hatte ihm 2016 witzigerweise auch angeboten, lass uns doch mit damals Mopo 24, Tag 24 kooperieren und das gemeinsam machen. Das hatte ich aber vielen großen Verlegern angeboten, damals auch dem Herrn Bauer von Dumont hatte ich das auch angeboten oder bei Funke waren wir. Die hatten damals alle abgelehnt, weil sie es eben nicht gesehen haben, haben dann teilweise eigene Projekte gemacht oder auch nicht. Und das heißt also, die Wiederkehr von Thomas Düffert und Mazak 2024 war ja schon mal auch nicht überraschend, weil das deutete sich an, weil das wirklich gut passte, also die Sächsische Zeitung zu integrieren. Und wir waren dieser Beifang, dieses ungewöhnliche Medium im Portfolio von Mazak und das sind wir bis jetzt auch. Und so werden wir auch behandelt, mit hohem Respekt, mit viel Vertrauen, was unsere Expertise in Reichweite, aber auch Werbevermarktung angeht, weil da partizipieren wir jetzt beide voneinander oder zumindest wir vermarkten teilweise einige Mazak-Produkte mit, wo wir mit dran verdienen, das ist natürlich toll. Und inhaltlich haben wir überhaupt keine Schnittstellen, aber wirtschaftlich schon. Und also ich fühle mich ganz wohl, muss ich sagen. Also das ist natürlich wirklich eine ganz andere Art, weil wie gesagt, vorher wurden wir von den ganzen anderen eher ignoriert. Also war eine freundliche Ignoration. Und mit Thomas Düffert habe ich halt wirklich einen engen und freundschaftlichen Draht und wir können über alles sprechen. Und er liebt auch das US-Projekt, weil es natürlich crazy ist und für Mazak natürlich auch eine eigene Welt dann. Jetzt sind sie auch in den USA. Also wie gesagt, vor 2 Jahren hättest du mich gefragt, da hätte ich noch ein bisschen ruhiger reagiert. Jetzt sage ich, eigentlich bin ich ganz zufrieden, so wie es ist. Aber ob das die Kollegen von der Sächsischen Zeitung sind, das musst du die fragen. Ne? Aber für uns als eigenständiges und wirklich sehr, sehr homogenes Projekt ist es gar nicht so schlecht. Und Mazak läuft auch gut. Die machen ordentlich Gewinn. Die kaufen weitere Verlage zu. Jetzt haben sie ja im Norden einen weiteren Verlag gekauft und das geht sicher noch ein Stück weiter und dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland wird riesig und das ist eigentlich jetzt nicht so schlecht, aber wie gesagt, mit uns hat das nichts zu tun, wir tauschen da keinen Content aus. Ja.
Wir haben ja beim Hintergrundgespräch, habe ich ja so ein bisschen erzählt über dieses Forschungsprojekt, wo ich letztes Jahr und vorletztes Jahr mit Professor Hagen hier vom Institut für Kommunikationswissenschaft zum Thema lokale Medienentwicklung in Thüringen gearbeitet habe und das ist ja ein ganz anderer Blick darauf. Jetzt warst du im Silicon Valley, du hast dann von der Reise erzählt und den ganzen KI-Entwicklungen. Und wenn wir jetzt gerade über Mazak reden, ist ja zum Beispiel auch das Thema, dass die Lokalzeitung sich ja aus der Fläche, ich sag mal, nicht komplett zurückzieht, aber schon auch reduziert, was Büros betrifft, was Mitarbeiterzahlen betrifft und so weiter. Wie blickst du auf die Zukunft des Journalismus im Zeitalter der künstlichen Intelligenz?
Gut, das sage ich das Ergebnis mal zuerst. Ich denke, dass der lokale Journalismus, also wirklich das regionale Recherchieren von Sachen, eines der Kernpunkte wird der journalistischen Arbeit. Also ich glaube extrem an den lokalen Journalismus, weil er wirklich Themen abdeckt, die aus dem großen Nationalen heraus nicht bespielt werden können, weil er wirklich extrem individuell ist und die Leute auch wirklich interessiert, also zumindest in kleinen Clustern. Und wenn man sich die KI-Entwicklung anschaut, was macht KI? KI informiert ja extrem individuell, also auf Personen heruntergebrochen, nicht mal auf Gruppen, sondern auf Einzelpersonen, die aber wiederum geolokal sozusagen sozialisiert sind. Also quasi, es gibt einzeln runtergebrochen die Dresdner oder die Leipziger oder die Chemnitzer oder eben auch die Bautzner oder Oberseifersdorfer. Und das kann KI natürlich extrem gut ansteuern, genauso wie jedes Technologieunternehmen. Also die wissen, wo wer sitzt und wofür sich interessiert. Und dass jetzt KI dazukommt, ist natürlich die Spitze dieser ganzen Sache. So, und was sie aber nicht können, ist lokale News generieren in diesen Orten, weil die kannst du nicht einfach generieren, sondern die musst du schreiben. Also schreiben auf der Straße, recherchieren. Und das ist etwas, was solche Medien wie die Sächsische Zeitung oder auch die Freie Presse in den Regioformen halt extrem gut können. Und deshalb kann ich nur dafür werben oder die alle aufrufen, haltet die Redaktion, solange es geht. Überlebt jetzt noch diese Zeit, weil das wird pures Gold sein später. Bei den überregionalen Nachrichten ist es ganz anders. Also zum Trip in Silicon Valley. Wir haben dort besucht OpenAI, Perplexity, Google, Amazon, AWS, Microsoft, also eigentlich fast alle wichtigen U.com, die in dieser KI-Welt eine Rolle spielen, wo Medien mit vorkommen. Und der Termin bei Perplexity war extrem interessant, weil während wir dort also saßen, ich war dort mit Kollegen von der New York Times, Guardian, also wirklich von großen Medien, so eine Reisegruppe, wo ich eigentlich noch viel zu klein war als Medium, aber ich bin damit reingerutscht, eben über die New Yorker Community, weil dort sind wir ein Teil davon jetzt geworden. Und wir sitzen sozusagen im Nachbarraum, wo uns die Marketing- und Pressechefin von OpenAI erklärt, wen sie jetzt alles integriert. Und da siehst du halt nur, im Booking wird integriert oder Spotify oder alles Mögliche. Kein einziges Medium. Im Nachbarsaal ist ihr Chef, Sam Altman, und präsentiert halt Atlas, den neuen Browser. Ja? Kommt aber nicht zu uns. Also die Wertigkeit, egal wie groß die Medien sind, die da sitzen, also von uns mal abgenommen, Tag 24, aber die anderen waren wirklich Top-Brands, ist egal. Sein Browser ist wichtiger, uns darf die Marketingchefin und gut, das ist seine Stellvertreterin, aber trotzdem beglücken. Und auf die Frage, wie das jetzt ist mit der Medienvielfalt, dann sagt die, was für eine Vielfalt. Wenn ich meinen User über etwas informieren muss, reicht mir ein Deal mit AP, also der sozusagen amerikanischen DPA, also Agentur. Und dann nehme ich vielleicht noch ein zweites Medium dazu, aber vielleicht nicht New York Times, das ist zu umstritten, sondern irgendwas anderes. Und dann wird mein Leser doch informiert sein. Dann habe ich doch alles, was ich brauche. Euer Problem ist doch, dass ihr alle 40, 50, die ihr sozusagen im amerikanischen Markt arbeitet, immer über das Gleiche schreibt. Jedes Portal schreibt über dasselbe Ding, über dasselbe Ereignis. Wer braucht denn sowas? Und dann gucken wir uns an und sagen, demokratische Vielfalt, Pluralismus, Meinungsvielfalt, hä? Und dann sagt die, ja, das muss im Kopf des Users entstehen. Oder das schreibt die KI dann schon so, wie der User es will. Das heißt, es gibt ein Ereignis und die KI shaped das so, wie die Erwartung des Lesers ist? Ja. Und dann sitzt du da danach, also nach diesem Meeting, so sagst du ja, oh mein Gott, wohin geht denn diese Welt, bitteschön? Ich kriege nur noch das, was ich erwarte und nicht das, was sozusagen mir geholfen wird, auch zu sehen. Und das war bei den anderen ähnlich. Also Perplexity ist mehr medienfokussiert, also die ziehen mehr Medien mit rein und sprechen auch über ein Finanzierungsprogramm, wo man dann Geld kriegt. Aber das ist, selbst wenn du einen super erfolgreichen Tag hast, kannst du dir danach einen Döner kaufen am Abend, also 5 Dollar oder so kommt da raus. Also das ist wirklich Mikro-Cent, also nicht viel. Dann gehst du zu Amazon, zu AWS. Die sagen, ja, wir bauen jetzt Marketplace für Medien, für News. Ja, also quasi wie man im Marketplace für Schlüpper und Tassen hat, ja, die von außen halt reingeschleudert werden können auf ihren Marktplatz, so kann man das jetzt auch mit News machen. Ja, jedes Medium wird angeschlossen, schmeißt seine News rein und der User kauft, wie er will. Ja, dasselbe haben wir dann von LinkedIn gehört, dasselbe haben wir von Microsoft gehört, von MSN News, und die machen es ja teilweise schon und wir wissen alle, wie viel man damit verdienen kann. Es ist nicht genug. Also die Conclusio, die man daraus hat, ist, kümmert euch selbst. Also so wie Trump jetzt mit Europa umgeht, ne, kümmert euch selbst, wir finanzieren nichts mehr, so ist das jetzt eigentlich auch mit uns. Der einzige Anker ist, muss ich schon wirklich sagen, da Google. Die drehen nicht so komisch auf, also die fühlen ihre Verantwortung. Und nun ist ja die große Diskussion, ist das jetzt eine KI-Bubble oder nicht? Ich wünschte, es ist eine, die platzen alle und Google bleibt, weil Google die einzigen wirklich gerade sind, also früher Feind, jetzt nicht mal mehr Frenemy, sondern eher Friend. Die haben kapiert, worum es geht. Warren Buffett hat es auch kapiert. Der hat ja nochmal eben vor 3-4 Wochen dort richtig Milliarden reingepumpt. Also der weiß mehr als wir. Auch rund um das Thema KI. Also mein Fazit da ist, dass ich denke, dass Google die Medien mehr schätzt, mehr diesen Pluralismus lebt und einfach auch akzeptiert, während die anderen wirklich disruptiv unterwegs sind. Also Perplexity, OpenAI, You.com, wie auch immer sie heißen. Und sich wirklich nicht viel darum scheren, ob es uns noch gibt oder nicht. Also ich meine, ob wir überleben, ist schon mal gar nicht die Frage, sondern ob es uns überhaupt noch gibt in 5 Jahren. Also du hörst dann wirklich so bei diesen Vorträgen, ja, also wir denken, in 5 Jahren gibt es keine Website mehr. Und du so, und dann? Ja, und übrigens, Handys gibt es dann auch nicht mehr. Okay, also keine Handys und keine Websites. Und was mache ich in der Straßenbahn?
Okay, da gehe ich jetzt mal rein. Es war super spannend und du hast gerade diese, auch, du warst ja sehr beeindruckt, auch ein bisschen geschockt. Das kommt, glaube ich, gerade sehr gut rüber. Können wir das mal versuchen, ein bisschen noch runterzubrechen? Also, wie wird dann der einzelne Nutzer Nachrichten nutzen, wenn es nach diesen Vorhersagen der KI-Unternehmerinnen und Unternehmer geht? Also, ich habe kein Handy mehr, ich habe eine andere Netz, also Audio wahrscheinlich oder eine Kontaktlinse oder eine Brille oder so und ich brauche keine Medienwebsite mehr, weil ich habe meinen einen KI-Assistenten.
Genau.
So, und woher zieht der denn die News? Also, wenn wir, keine Ahnung, ob es jetzt Boulevard ist, irgendwelche Stars und Sternchen oder wenn es Politik ist, Donald Trump und Friedrich Merz oder Krieg in der Ukraine, woher kriegt der einzelne Nutzer die Informationen?
Also die Grundtheorie ist, im Netz ist ja alles schon da. Jeder hat ein Insta-Profil oder TikTok-Profil und äußert sich da. Jeder, ne? Also vom Bundeskanzler bis zum Promi. Die KI sieht das alles und baut sich daraus selber sozusagen News und Logiken heraus. Das heißt also, du musst nur, wenn du senden willst, etwas senden und die KI sieht das dann und macht daraus je nach deiner Relevanz eine Geschichte. Ohne Journalist, ohne Filter, einfach direct und dann gemäß deiner Erwartung, Peter. Also das, was in dir sozusagen schlummert, dein Wesen wird dadurch durch den KI-Style getriggert und auch gemeinungsframed. Und die Darreichung erschließt sich mir noch komplett nicht. Also der Sam Altman, also OpenAI, hat ja diesen Chefentwickler von Apple abgeworben. Den wie heißt der, Jamie Ive oder so ähnlich, ne? Also irgendwie in der Richtung. Und gemeinsam wollen sie zeitnah ein Tool zeigen, was keinen Bildschirm hat. Also ich vermute ein Wearable, also irgendwas Tragbares, was man an seine Klamotten steckt, irgendein Chip, irgendein quasi Raumschiff Enterprise Button, den du drückst und dann kriegst du das, was du willst. Zu Hause hast du dann Hologramme über ein Beamer-System, wo sich das dann in deinen Raum hinein projiziert. Ich weiß es nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil stell dir mal vor, die ganze Straßenbahn quatscht, statt dessen, dass ihr auf ihr Handy runterguckt. Also die gucken in die Luft und quatschen. Ja, na klar, da bräuchte es ja also auch noch eine Augmented Reality Brille, also quasi, wo in deine Linsen was reingespielt wird, was du dann sehen könntest. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es muss ein Wechselspiel aus Brille, Wearable und am Ende HomePod zu Hause sein.
Ich erzähle in den Seminaren, die ich gebe, und ich gebe in letzter Zeit echt viel Seminare, immer diese Anekdote, wie wir, ich glaube, 95 oder 96 als Studenten in der letzten Reihe in so einem Publizistik-Seminar saßen und vorne jemand referierte, ja, und dann werden wir Geräte haben, da wirst du nicht nur mit telefonieren können, ohne Kabel, sondern da ist deine ganze Musik drauf und du kannst Filme gucken und du schreibst darüber Nachrichten und dein ganzes persönliches Zeug und so weiter ist da drauf. Und wir saßen in der letzten Reihe und dachten, wie soll denn das gehen? Das ist doch überhaupt, das braucht doch kein Mensch. Und so klingt gerade diese Vision, ne? Also realistisch, klingt sehr realistisch. Aber lass mal bei den Medien bleiben. Das Erste, was ich raushöre, ist, tatsächlich gebe ich die Empfehlung auch tatsächlich oft, jeder wird selber zum Absender. Das heißt, ich kriege völlig ungefiltert den Frame, die Interpretation, die mir der Bundeskanzler über seine Kanäle ausspielen will. Und dann gibt es vielleicht noch andere Politiker, die auf ihren Kanälen das kommentieren und daraus baut die KI mir aktueller Rentenstreit oder sowas. Dann braucht man tatsächlich kein klassisches Medium mehr, oder? Außer man hat halt Lust drauf, dass es nochmal interpretiert wird durch eine Person. Das ist ja auch nicht unrealistisch.
Das ist eben die Frage. Also die Frage ist, wozu braucht man einen Journalisten? Diese Sinnfrage wird wirklich kommen. Also wozu braucht man uns? Wozu braucht man wirklich Einordnung? So, und das, was wir jetzt nun gerade sehen bei diesen ganzen alternativen Diskussionen oder auch alternativen Medien, ist ja, dass der Journalismus verteufelt wird in seiner jetzigen Form. Ne? Also quasi, wenn ein Medium, Spiegel, Zeit, Süddeutsche, große Kommentare schreibt und dort natürlich in den Kommentaren Meinung wiedergibt, ne? Dann nehmen das alternative Medien halt auf und framen das als manipulativ. Ja, Alter, das ist ein Kommentar. Nur das geht ja teilweise so weit, dass sie die Unterschiede zwischen einem Kommentar und einem normalen Bericht ja gar nicht mehr auseinanderhalten können. Sodass sie also sagen, ja, ist also ein Meinungsframing findet dort statt und wenn du nicht dieser Meinung bist, und vor allem jeder Kommentar ist dann automatisch das Medium. Das heißt, also, der Kommentator, der kann rechts oder links sein und trotzdem in der Süddeutschen veröffentlicht werden, aber es wird nur der Linke genommen, weil man eben sagt, alle Medien sind links und deshalb ist dieses gesamte Framing so. Und für diese Leute ist es natürlich leicht dann zu sagen, guckt mal, brauchen wir denn sowas? Jemand, der uns die Wahrheit erklärt oder eben falsch erklärt? Also so, wie wir sie nicht sehen wollen, auch wenn sie so ist, ist egal. Also wir sehen es nicht so, wir wollen es nicht so sehen und wir brauchen ihn auch nicht. Für solche Leute kommt natürlich die KI wie gerufen. Ja, sie spielt mir das aus, unverblümt, total direkt und so weiter. So, und was mache ich jetzt aber mit diesen ganzen Vollpfosten, die Lügen ins Netz streuen? Die einfach, also wer kontrolliert und kuratiert mir das? Und dann sagen die, brauchst du nicht, musst dich selber informieren. Ja, wo denn dann? Wo soll ich mich dann in 5 Jahren informieren, wenn alle Websites tot sind, weil niemand mehr bereit ist, dafür Geld zu bezahlen? Und echter Journalismus halt sozusagen auf dem Scheiterhaufen verbrannt ist. Wer soll mir bitte schön dann sagen, ob ich etwas glauben kann oder nicht? Und da sehe ich die Medien natürlich total. Also es geht ganz, ganz viel, jetzt ja auch, um Trust. Also wenn Google jetzt ein Update macht, dann geht es ganz viel um Trust. Also wie gut ist die Bewertung bei Trustpilot, bei Google selbst, bei anderen Netzwerken wie LinkedIn und so weiter. Also wie wird da Tag 24 zum Beispiel bewertet? Ist es seriös oder nicht seriös? Ne? Gibt es da einen Tag 24 seriös? Dann muss sozusagen der Beschreibung kommen, ja, es ist überwiegend ein seriöses Magazin oder Projekt. Natürlich Boulevard, also immer etwas reißerisch, aber trotzdem ernst zu nehmen, ist based und so weiter. Das muss da kommen. So, und dann ist der Trust-Faktor gegeben und dann können meine Redakteure und Redakteurinnen sozusagen die Welt einordnen und den Leuten erklären und du weißt als Leser, okay, also dem Ding kann man vertrauen. Und dann später, kann ich dem Bundeskanzler vertrauen? Kann ich Donald Trump vertrauen? Also kann ich das?
Naja, gute Frage. Ich finde es super spannend. Ich neige so ein bisschen dazu, ein bisschen aus meiner Sphäre zu erzählen. Ich habe neulich 70 Bürgermeister geschult, ne, im Auftrag des Städte- und Gemeindetags und der Sächsischen Hochschule der Verwaltung. Und da ging es halt auch darum, aus deren Sicht ist die Zeitung schon nicht mehr da. Früher hatte man eine Redaktion im nächsten großen Ort, da konnte man anrufen. Heute gibt es einen freien Mitarbeiter, der ist Korrespondent und im Zweifel eine linke Socke, so in der Wahrnehmung des konservativen Bürgermeisters oder ein bisschen sperrig oder so. Und ich habe schon lange auch über diese Forschung in Thüringen, da haben wir wahnsinnig viele Kanäle gefunden, aber alle so oberflächlich, ne? Zum Teil Sachen, die nur Nachrichten kuratieren aus Feuerwehr, Polizei und so weiter. Und ich würde wirklich gerne mal diese These zu Ende denken, was bleibt übrig, wenn von diesen ganzen kleinen lokalen Strukturen nicht viel übrig bleibt. Also, dass die großen Zeitungsmarken bleiben, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Du hast ja eben erwähnt, Matzak, und meine Wahrnehmung ist auch, dass zum Beispiel sächsische.de hat im ersten Satz erstmal einen Satz nach vorne gemacht, was die Inhalte betrifft, aber die Bürgermeister sagen halt, wir kommen immer weniger vor, ne? Was auch irgendwie ja eine logische Konsequenz ist. Und da glaube ich schon, dass tatsächlich erstens so die eigene Information total wichtig ist, also mach dich selbst zum Medium, was vielen Älteren wirklich sehr schwer fällt. Und was wir aber auch kriegen werden, das hast du so schön genannt, weil da kommen wir auch jetzt drauf, Finanzierung, es wird viel so alternative Medien geben, so ehrenamtlichen Journalismus und Leute, die Sachen ausbuddeln, Und da habe ich auch eine schöne Anekdote. Wir hatten früher, vielleicht hört er sogar zu, einen Blog in Dresden, das hieß Franks Halbwissen. Und der hat immer über seine Touren in die Dresdner Heide, wo er so Eidechsen und so fotografiert hat. Und alle paar Monate hatte der irgendeinen ganz langen Riemen über eine Bürgerversammlung. Das hatte so ein Gewicht, das war so fundiert und so sauber recherchiert, dass der richtig Gewicht hatte. Und den konntest du auch nicht einordnen. Ist das jetzt ein Medium? Ist das eine Privatmeinung? Und natürlich, da geht es um Einordnung. Hm. Ne, so. Und die Frage ist, also das ist, glaube ich, schon mal so eine Perspektive. Es wird so lokale Typen geben, die nerven den Bürgermeister. Und dann kommen große Medienmarken und die sehe ich in Deutschland schon auch noch. Weil der Markt, das hast du ja gesagt, ist ja deutlich anders. Wir haben, werden schon noch eine Reihe großer Marken haben, auch mit lokalen Basen, also Basen. Und ich glaube, dann werden immer so Geschichten so hochgepickt, ne? Und die können dann eine Kraft entwickeln.
Auch da brauchen wir einfach nur in die USA zu schauen, weil in den ganzen Regionen gab es auch Tageszeitungen, überall im ganzen Land. Und die gibt es alle nicht mehr, jetzt schon nicht mehr. Das heißt, es gibt jetzt große nationale Titel, die einfach noch da sind, aber in den Regionen selber gibt es nur noch Fernsehsender. Immerhin, ne? Die Amerikaner sind ja sehr fernsehaffin, aber trotzdem, wie man Fernsehen macht und wie man eben Print oder gedruckten oder geschriebenen oder recherchierten Journalismus macht, ist schon noch ein Riesenunterschied. So, und da hat sich jetzt in den USA ein Trend ergeben. Wir haben dort zwei große Anbieter, einmal Smart News und einmal Newsbreak. Das sind Aggregatoren, also quasi Angebote, die hier vergleichbar sind mit Upday, ne? Die hatten wir, ja, das war ein Springer- und Samsung-Projekt. Da haben die auch viele deutsche Medien gebündelt. Gibt es wohl immer noch, aber es ist jetzt nicht, hat jetzt nicht den Erfolg, wie man den in den USA sieht mit Smart News und Newsbreak. Und das Witzige ist, die stechen in diese lokalen Märkte rein. Also gerade Newsbreak ist sehr daran interessiert, lokalen Content aus allen US-Regionen zu kriegen, wie auch immer. Und Smart News ähnlich. So, und das Witzige aber ist dabei, ne, dass das Newsbreak ist chinesisch und Smart News japanisch. Das heißt also, der lokale Markt ist den US sozusagen, es ist in der USA verloren gegangen an Ausländer, also an japanische und chinesische Kuratoren. Und das sind wirklich aber echt auch Japaner. Ne? Das sind jetzt keine US-Bürger, sondern sind, und auch, ich war bei Newsbreak, das sind wirklich auch Chinesen dann in dem Fall. So, die entscheiden also, was wichtig ist oder nach welchem Algorithmus wir oder in den USA die News konsumieren. Die legen aber, wie gesagt, großen Wert auf die lokalen News. Also das ist, für wenn die irgendwelche Medien anborden. Aber was heißt Medien? Es gibt da keine Medien anzuborden, sondern die borden Einzelpersonen an. Einzelpersonen. Also quasi, da ist ein Ray Garner, so, der dann eben quasi, wenn du Newsbreak aufmachst, überall als Medienbrand kommt. Das heißt, wer ist denn dieser Typ? Klickst du den an? Ja, schreibt seit 20 Jahren über Entwicklungen im Napa Valley. Okay, und ist er jetzt autorisiert dafür? Naja, steht doch da. 20 Jahre schreibt er schon so und dann geht er halt in den Stadtrat, dann redet er mit Politikern oder schreibt über neue Spielplätze. Und hat Riesenquote. Ein Einzel.
Da will ich Mensch. Schlurfunk auch.
Ja, kannst du, Peter. Ja, bestimmt. So, also, ja, also, aber das, also ich denke, dass dieser Trend dann da ist. Also, wir werden zunehmend vielleicht Aggregatoren, vielleicht einfach so Sammelwebsites haben, wo oder einfach Kooperationen, wo sich Einzelpersonen oder Einzel-Mini-Brands sammeln und dann sozusagen in Summe den Content abliefern und der dann wieder ausgespielt werden kann.
Und dann sind wir aber beim Thema Finanzierung. Ne? Also ja, das will ich auch nochmal reinrufen. Ich glaube wirklich, dass wir haben Reichweite immer noch so als das Ding, ne? Wie viele Klicks hast du, wie viele Zuschauer hast du, wie viel Quote hast du, um irgendwie Werbung zum Beispiel zu generieren. Und ich glaube, die nächste Währung wird Vertrauen. Ne? Sind wir auch bei KI? Dann ist die Frage, wie das zu messen ist, aber wie blickst du da auf die Finanzierung? Also teilst du das mit die Einschätzung, dass Reichweite langsam aber sicher ausstirbt, wenn wir vor allem jede Menge KI-Inhalte bekommen und Bots drüber laufen, oder bin ich noch zu früh?
Da bist du noch zu früh, denke ich. Also Reichweite spielt immer noch eine große Rolle, aber alternative Finanzierungsprojekte gewinnen massiv an Boden. Also wenn wir jetzt über Newsbreak oder Smart News reden, haben wir mit denen, also wir sind natürlich im Geschäft mit denen, also das, auch dieses Japan-Ding läuft über Smart News, ne? Also das sind die Japaner, wo wir dann uns mit integriert haben. Die zahlen uns natürlich dafür Geld, ne? Also dass wir diesen Content liefern und wenn er performt, eben auch noch mehr, ne? Weil dann eben die Reichweite größer ist. Also es ist schon eine Orientierung an Reichweite natürlich wichtig, weil Reichweite am Ende ja auch sagt, dass sie, wenn sie jetzt nicht Clickbait ist, von den Lesern genutzt wird, nachhaltig. Also man hat eine Verweildauer im Stoff, man liest bis zu einer bestimmten Tiefe oder interagiert auch mit dem Content und hat dann eine Conversion am Ende irgendwohin sogar. Also das ist schon wichtig. Also wie willst du sonst Erfolg messen? Und Erfolg entsteht natürlich dann beim Leser, bei dem Verhalten mit dem Content. Und dafür zahlt dann eben die Kooperative dir Geld als Einzelperson oder auch als Gesellschaft, wie in unserem Fall. Viel zu wenig natürlich. Bei Einzelpersonen kann das aber ganz anders aussehen. Wenn du als Einzelperson eine hohe Reichweite aufbaust und dann eben 5.000, 6.000 Dollar kriegst pro Monat, ist das ja okay, ist ja super. Mhm. Als Medium sind 5.000, 6.000 Euro, da kannst du gerade mal die Datenleitung bezahlen, ne? Also das ist eben dann das Thema, dass wir über die Finanzierung gesondert nachdenken müssen. Und deshalb denke ich, dass insgesamt 20, 30, 40 große Medienbrands überleben werden, die dann auch die großen Industriedeals machen, die alle für irgendwas stehen. Also wir wollen dann für jungen, frischen und reichweitenstarken Journalismus stehen, der bunt und unpolitisch einfach sozusagen auch viel über Prominente oder eben auch lokale Ereignisse informiert, aber eben alles mit im Reichweiten-Touch und auch ein bisschen bunter, ein bisschen aufgedröselter. Die Bild hat immer noch eine politische Agenda mit dabei, also die sind sehr, sehr politisch, die wissen also genau, wer wo wann was gemacht hat, also die hauen auf die Politik drauf, haben also auch da ihren Weg. Und Süddeutsche und FAZ und so weiter, die haben alle ihren eigenen Shape. Was dann aber, wie gesagt, mit der Sächsischen Zeitung passiert oder mit den anderen, das ist eine andere Sache. Also da weiß ich nicht, wie weit das geht, weil man sieht ja jetzt schon, meine Eltern lesen natürlich noch die Sächsische Zeitung, weil sie es seit 40, 50, 60 Jahren tun. Aber meine Kinder gucken das maximal noch bei Insta und da ist die Sächsische Zeitung gar nicht so schlecht. Ja? Oder TikTok vielleicht.
Ja, das, ich glaube, das führt ja zu weit, aber je stärker die Marke, desto mehr bleibt davon übrig, denke ich. Ne?
Genau.
So, und gedruckt sowieso nicht mehr lange. Aber lass noch mal ganz kurz auf das Thema KI eingehen und die Inhalte, die das Netz noch so fluten, bevor wir so ein bisschen vielleicht dann zum Ende kommen, auch wenn es super spannend ist. wie blickst du da drauf? Also ne, ich hatte ja gesagt, ich glaube, Reichweite verliert, weil wir einfach jede Menge Content bekommen. Also ich habe die Tage drei wirklich sehr lustige, sehr ähnliche Videos geschickt bekommen, wo eine Katze neben der Besitzerin sitzt, während die Besitzerin einen Kuchen anschneidet, der aussieht wie die Katze. Und das war so offenkundig für mich KI, weil die auch alle drei so ähnlich waren, die Videos. Mhm. Und die absendende Person dachte, ach Mann. Ne? Und also da kommen ja Inhalte, die sind nicht mehr verifizierbar. Ne? Wo du, also Unterhaltung kein Problem. Ich bin auch nicht so in die Richtung, dass die Politik jetzt die ganze Zeit manipuliert wird durch Fake News oder so, das kann auch noch kommen, aber das wird sich relativ schnell identifizieren oder vielleicht gibt es da auch noch mal Kanäle. Aber wie blickst du da drauf? Ist das nicht ein krasser Wettbewerb? Also
absolut. Wenn man jetzt allein Spotify sieht, ne, vor zwei Wochen war der erste Hit auf Nummer 1 der Billboard-Charts KI generiert, also war so ein Country-Song. Und drei Tage später war das Netz komplett geflutet mit diesem Song in 20 verschiedenen Versionen mit anderen Titeln und das ganze Netz war voll. Und dann hat Spotify komplett Notbremse gezogen und hat ganz viel gelöscht. Und da war eine Band, die ist rausgegangen, weil sie gesagt hat, also wir wollen da nicht mehr mitspielen, weil das ist ja alles fake. Drei Stunden später war ein neuer Account da von der Band mit einem leicht abgewandelten Namen, wo die genau dieselben Songs bloß in einer anderen Version halt dann auch und das lief bei Spotify hoch und runter, also das haben alle gehört. Also das ist ein Krieg, wirklich. Das ist jetzt quasi ein Content-Krieg, der ausgebrochen ist, wo es einfach nur noch darum geht, wer ist denn jetzt wirklich der Absender? Wie echt ist das denn jetzt wirklich? Gestern Abend LinkedIn, irgend so ein Berliner Influencer zeigt sich mit Elon Musk, mit Jeff Bezos vorm Späti in Berlin. Es könnte echt sein, sah echt aus, sah super echt aus, aber war es natürlich nicht. So, aber dieses, ne, bei Insta hast du ja ganz viele solche Videos, wo ja gar keine Beschreibung mehr drunter steht, sondern nur irgendein Emoji mit irgendwie gesprengtem Kopf und dann siehst du das, was du da siehst. Und da steht keine Einordnung, wo es ist, wer es ist, warum, ob es gefaked ist oder nicht. Und diese ganzen Fake-Filter bei Insta, das kannst du auch alles vergessen. Also, wir begeben uns oder wir sind mittendrin in einer, wir werden zugemüllt. Und deshalb hat Google ja so viele Updates jetzt aktuell laufen, wo die dieses Zeug rausschmeißen und wo der Trust so wichtig ist. Und deshalb eben deine Bewertung bei Google, bei Trustpilot, bei all diesen anderen Bewertungsplattformen, sind jetzt ungleich wichtiger geworden seit, sagen wir mal, Juli und ordnen sozusagen das ganze Leben neu. Das heißt also, gerade Google, und ich weiß es ja auch von dem Besuch bei denen, kümmern sich jetzt sehr darum, die Welt neu zu bewerten. Also quasi nach neuen Trust-Kategorien, ab wann du jemand bist, der seinen Mund aufmachen darf.
Ich war neulich auf einer Veranstaltung in Berlin bei Google, ne, die vom Grimm-Institut gemacht wurde zum Thema Datensouveränität. Das hatte auch schon was über Datensouveränität mit Google zu diskutieren bei Google. Ja. Und ich muss sagen, die Google-Vertreterin, die war so gut gebrieft und also hier Frames geschrieben und sowas, das mache ich ja manchmal beruflich auch. Ja. Die war wirklich richtig gut und hat das gut dargestellt. Andererseits, ne, wir sind halt tatsächlich als Gesellschaft im Moment diesen großen Netzwerken ausgeliefert und wissen nicht, was kommt. Ne? Also das ist ja die andere Frage. Aber machst du dir manchmal so, vielleicht das als Abschlussfrage, machst du dir Sorgen um die Demokratie in Deutschland?
Schon. Mache ich schon, ja. Also, weil Demokratie ist ja auch immer eine Sache des Vertrauens. Und wir reden die ganze Zeit jetzt über Vertrauen. Also, wenn wir gemeinsam in einer demokratischen Welt leben wollen, haben wir gemeinsame Grundsätze, eine gemeinsame Agenda des gegenseitigen Vertrauens. Also, ich muss vertrauen, dass das Amt das macht, was es soll. Dass der Politiker das macht, was er soll, wofür er gewählt ist, dass er sich an seine Versprechen hält, die er gegeben hat. Und für mich ist Demokratie ja einfach nur das organisierte Zusammenleben in Vertrauen. So, und alles, was ich gerade gesagt habe, ist teilweise schon eben beschädigt. Und deshalb muss man sich Sorgen machen. Und deshalb weiß ich auch wieder ganz, ganz tief im Inneren, warum ich Journalist bin und warum wir als Journalisten halt arbeiten. Und nun kann man sagen, haha, witzig, du bei Tag 24 schreibst den ganzen Tag noch Mist. Nee, machen wir nicht. Wir machen viel Unterhaltung, wir machen viel bunte Sachen, aber viele, viele auch politische oder quasi auch lokalpolitische Sachen, die wir schreiben, sind wirklich echt und auch echt und eigen recherchiert. Auch in Hamburg, auch in anderen Städten, nicht nur in Dresden, sondern auch in den Städten, wo wir sonst arbeiten. Also wir geben uns ja schon viel Mühe, aber sie sind halt jünger, von jüngeren Leuten, für jüngere Leute geschrieben. Das liest sich immer ein bisschen anders, als wenn ein etablierter, sagen wir mal 50, 60-Jähriger das dann liest und sagt, naja, das ist alles Mist. Ist es nicht. Also wir strengen uns da an. Also meine Agenda ist genau das, dass wir eben die Leute da abholen, wo sie sind, eben Generation TikTok oder Insta, eben da abholen mit derselben Sprache, mit selben Bildern, aber trotzdem auf klar demokratischen Grundsätzen und mit dem Ziel, dass das Versprechen, das Gesellschaftliche, das Soziale, das Vertrauen bleibt. Das Vertrauen, wenn nichts mehr geht, vertrau doch uns. Ja, also das klingt jetzt so wie, ich gebe den anderen Mammon, aber das ist wirklich ehrlich gemeint. Also wenn die Welt komplett aus den Fugen gerät, dann möchte ich gern auch mit unserem Medium dafür noch stehen, dass, wenn du das bei uns liest, dass du zumindest einen Anker hast. Das klingt blöd, aber weißt du, Peter, das ist doch am Ende Journalismus. Dafür wollte ich das auch immer. Also ich wollte eigentlich zum einen gesehen werden und zum anderen ernst genommen werden. Und das ist doch ein guter Grund, jetzt auch Journalist zu sein.
Passend zu dem, was du gerade gesagt hast, ein wunderbares Schlusswort im Grunde, mit sehr viel Euphorie auch. Die Forschung über die Nachrichtenwissenschaften in den USA sagt auch, dass übrigens, wenn es kein Medium vor Ort mehr gibt, die Verwaltung anfängt zu machen, was sie will.
Ja, ne?
Also
natürlich.
Dass auch öffentliche Gelder verbraucht werden. Wir brauchen also Medien. Ich wünsche mir, dass einige anhören, die mit den Projekten zu tun haben, wo Medien gefördert werden in den Bundesländern. Haben wir auch einige Erfahrungen hier. Ich bedanke mich ganz herzlich, Robert Kuhne, der Chefredakteur und Geschäftsführer von Tag 24, für die Zeit. Und wir sprechen uns wieder nach der nächsten Reise, wer weiß.
Na, Dankeschön. Aber nicht erst nach 6 Jahren.
Nicht erst nach 6 Jahren. Okay, tschüss.
Ciao, ciao.
Eine Flurfunkproduktion 2025.